Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 1. November 2009. Das Thema der Predigt lautet: Mit Gott kann ich über Mauern springen. Spricht Pastor Friedmann Bockhardt.
Vor etwa 10 Jahren gab die Bundesregierung beim Forschungsinstitut Sinus Supervision eine Studie in Auftrag. Ziel war es, die verschiedenen Bevölkerungsgruppierungen in unserem Land darzustellen, überhaupt mal aufzuzeigen, herauszufinden. Das Ergebnis war die sogenannte Sinus-Milieu-Studie. Sie zeigt, wie sich in Deutschland unsere Bevölkerung aufgrund der Lebensweise, der Lebensgewohnheit aufteilt, sogenannte Milieus. Da gibt es 10 Namen, die sagen zunächst mal nicht so viel. Manche sagen was, es gibt die Traditionsverwurzelten oder es gibt die DDR-Nostalgiker oder es gibt Experimentalisten und so weiter. Hinter der Studie steht natürlich ein wirtschaftliches Interesse. Wer die Lebensgewohnheiten der Leute kennt, ihre Bedürfnisse, kann sein Marketing strategischer und optimaler seine Zielgruppen bedienen. Die katholische Bischofskonferenz beauftragte daraufhin Sinus Supervision mit einer Studie, speziell um die kirchliche und religiöse Orientierung der Leute herauszubekommen. Und diese Studie bestätigte dann, was viele ahnen. Die Kirche ist heute weitgehend bedeutungslos. Punkt. Von 10 die deutsche Gesellschaft prägenden Milieus lassen sich nur 3, höchstens 4 von den Kirchen so landläufig ansprechen. Traditionelle Gemeinden erreichen maximal 2 Milieus. Tiefe Gräben trennen die Kirchen von den meisten Bevölkerungsschichten. Auch zur Zeit Jesu gab es ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und auch sie waren durch starre Grenzen voneinander getrennt. Es gab die Traditionsbewussten und die Bürgerlichen, die so als die Wächter der Moral auftraten. Es gab die Superreichen, die sich im Grunde genommen überhaupt um keine Ordnung scherten. Daneben gab es arme Leute, es gab die Gruppe der Ausländer und so weiter. Und auch damals trennte eine ganz harte Grenze die Frommen von den übrigen von den meisten Bevölkerungsgruppen. Das Besondere an Jesus war, er entwickelte aus seinem Glauben die utopische Vorstellung, dass im Vertrauen auf Gottes Hilfe die vorgegebenen Grenzen fallen und sich Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zusammenfinden können und als eine Familie, eine einzige große Familie begreifen können. Jesus war überzeugt, die Glaubenserfahrung, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, zeigt den Weg, wie aus dieser Utopie Wirklichkeit wird. Heute habe ich die erste Predigt in einer Reihe Erfahrungen mit Gott an Grenzen. Es sind 3 sehr unterschiedliche Themen. Amokläufe wie in Ansbach oder Winnenden. Gewalttaten wie unlängst in Solln oder Gewalt gegen Ausländer zeigen, in unserer Gesellschaft ist etwas krank. Und die Art und Weise, wie diese Spirale immer mehr nach oben geht, zeigt, wir kommen an eine Grenze. Die sozialen Probleme spitzen sich immer mehr zu. Offensichtlich ist die Krise von den bestehenden sozialen Sicherungssystemen nicht mehr zu überwinden. wir kommen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir kommen auf eine Grenze zu. In Jesu Vision von Gemeinschaft sehe ich für diese Not in unserem Land die rettende Lösung. Wie darüber möchte ich oder dazu möchte ich einige Aspekte in der Predigt heute sagen mit dem Titel »Wie Grenzen fallen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen«. Ein erster Gedanke, begreife Jesu Vision von Gemeinschaft. Begreife Jesu Vision von Gemeinschaft. Ich selber bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern waren aktive Gemeindeglieder in unserer kleinen Methodistenkirche im Dorf. Unser Leben bestimmten die 3 Gs, Gott, Glaube und Gemeinde. Unweit von unserer Kirche, von unserer Kapelle, lebte eine Familie mit 3 Söhnen, etwa in meinem Alter. Von der Schule, von der Straße kannte man sich. Die Eltern waren nach dem Krieg als Flüchtlinge in unser Dorf gekommen. In der Schule und auf der Straße, irgendwie spürte auch ich als kleiner Pimpf intuitiv, sie gehören nicht ganz dazu. Sie sind, man im Schwäbischen sagt, reingeschmeckte. Nach einem Pastorenwechsel, war ich vielleicht so Teenager, nach einem Pastorenwechsel kamen diese Kinder plötzlich in die Jungschar. Das fiel auf. Die Gemeinde lobte den Pastor. Doch ihre Gunst war schlagartig zu Ende, als er einen von diesen Jungs, nach vielleicht 2 Jahren, als Jungschar-Mitarbeiter vorschlug. Plötzlich wurde überlegt, sind die denn Christ? Und dann fiel auf, sie sind ja gar nicht jeden Sonntag da. Und ein anderer wusste, der Vater ist ein schwieriger Mensch. Mancher hätte wahrscheinlich, ohne mit der Wimper zu zucken, einem Jugendlichen wie mir die Mitarbeit erlaubt, einfach weil ich ein Gemeindekind war. Der Unterschied zwischen mir und diesen Jungs war mit Sicherheit nicht die Beziehung zu Gott. Der Unterschied war, ich konnte mich aufgrund meiner Herkunft auf dem Parkett der Gemeinde bewegen, selbst wenn im Herzen vielleicht eine große Distanz zum Glauben da war. Diese Jungs waren weder kirchlich erzogen, noch mit dem Leben in unserem Dorf vertraut. Sie fielen in unserer Gemeinde auf, denn, Hand aufs Herz, Maßstab für die Rechtgläubigkeit war doch auch sehr die Lebensweise, wie sie in unserem Dorf und in unserer Gemeinde so traditionell üblich war. Jesus vertrat einen anderen Maßstab, wenn es um die Zugehörigkeit zur Familie Gottes ging. Er erklärt es einmal in einer Geschichte. Sie spielt in einem orientalischen Gehöft, ein stattliches Herrenhaus inmitten eines Parks von einer großen Mauer umgeben. Im Haus feiert man ein Fest. Draußen stehen Leute, offensichtlich wollen sie zu diesem Fest, doch der Hausherr weist sie zurück, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Drinnen ist das Fest in vollem Gange. Um den Tisch sitzen alle möglichen Leute, Abraham, Isaak, Jakob, Leute aller möglicher Couleur, Propheten, Leute aus aller Herren Länder. In einem anderen Gleichnis, wir haben es vorhin gehört, erzählt Jesus, wie es zu diesem runden Tisch gekommen war. Nachdem die zuerst Geladenen abgesagt hatten, hieß der Hausherr seinen Diener, auf die Straßen, Gassen, an die Hecken und Zäune zu gehen und alles einzusammeln, was da herumschwirrte. Und so kamen von allen Ecken und Enden Leute herbei. So entstand jener runde Tisch, um den Menschen verschiedenster Herkunft, Bildung und Vermögen herum saßen. Und Jesus beendet das Gleichnis über die Gemeinschaft im Reich Gottes mit dem Satz, sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Was ist in dieser Geschichte die Bedingung zum Fest geladen zu sein? Die Bedingung ist, ein Mensch muss Jesus bekannt sein. Und von den Fragenden sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Mit einer barschen Verurteilung schickt er sie nach Hause. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Übeltäter lässt an Menschen denken, die irgendwie so mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt gekommen sind. Wörtlich übersetzt hieße der Ausdruck Täter des Unrechts, Täter der Ungerechtigkeit, Täter der Sünde. Es ist an Menschen gedacht, die entgegen dem Willen Gottes anderen Menschen Unrecht zufügen. Es geht um den Maßstab, der im endzeitlichen Gericht bestimmend sein wird, was ihr nicht getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir nicht getan und deswegen kenne ich euch nicht. Das heißt, Gott denkt sozial. Das heißt, Gott denkt sozial. Gott ist ein Sozi. Und die Zugehörigkeit zur Familie Gottes ist mit einer sozialen Aufgabe in der Gegenwart verbunden, egal ob es uns passt oder nicht. Ob es Gott passt oder nicht, die Zugehörigkeit zu Gottes Familie ist mit einer sozialen Aufgabe in der Gegenwart verbunden, zu der diese nicht bereit waren, nämlich die natürlichen Schranken zu überwinden, weil, wie es Paulus sagt, vor Gott kein Ansehen der Person ist. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Glaube steht in Gefahr, vergeistigt oder exklusiv zu werden. Die Gefahr ist, dass wir bürgerlich traditionelle Vorstellungen von Christentum zum Maßstab für Christsein machen. Dass wir vergessen, dass seit der Vermischung des Geistes Jesu mit dem Geist des römischen Imperiums das landläufige Christsein oft nur noch ein sehr unvollkommenes Abbild dessen der Religion ist, die Jesus einstiftete. Diesen Satz müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Die Gefahr ist, dass wir vergessen, dass seit der Vermischung des Geistes Jesu mit dem Geist des römischen Imperiums das landläufige Christentum oft nur noch ein sehr unvollkommenes Abbild der Religion ist, die Jesus einst gestiftet hat. Für Jesus kommt alles auf das Tun des Willens Gottes an. Darum unterscheidet das Gleichnis diese Täter des Unrechts von den Propheten, die im Reich Gottes sein werden. Es geht um die Aufforderung zu einem prophetischen Lebensstil. Ein Lebensstil, für den ein Leben im Sinn und nach dem Willen Gottes Leitbild ist. Wie sah das bei Jesus konkret aus? Dazu ein zweiter Gedanke. Überwinde im Glauben Gräben zum Wohl für Gottes Welt. Überwinde im Glauben Gräben zum Wohl von Gottes Welt. In diesen verschiedenen Gleichnissen von den Festmählern, Jesus hat offensichtlich gern gegessen, in den Gleichnissen Jesu über Festmähler gibt es eine ganz bedeutsame Stelle. Wie der Hausherr von allen Eingeladenen eine Abfuhr erhält, wird er zornig und sagt zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen, auf die Gassen, für die armen, verkrüppelten, blinden und lahmen herein, geh hinaus auf die Landstraßen, an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Vor dieser Entscheidung steht irgendwann einmal jeder Pastor, jeder Gemeindevorstand und jede Gemeinde. Wie gehe ich mit den Körben der zuerst Eingeladenen um? Die Entscheidung, die du an dieser Weggabelung triffst, ist ausschlaggebend dafür, ob die Arbeit, ob dein Christsein, ob deine Gemeindearbeit künftig Frucht bringt oder zum Krampf wird. Jesus brachte sein Leben nicht damit zu, Kamele durch Nadelöhre zu zwingen. Dass Gott Jesus so gebrauchen konnte, dass wir heute überzeugt sind, in keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den sie sollen gerettet werden. Dass Gott Jesus so gebrauchen konnte, hat damit zu tun, Jesus ging dorthin, wo Menschen Gott als Lebenshilfe nötig hatten und bereit waren, seine Hilfe zu ergreifen. Unser Kirchenvater John Wesley begann 1725 in Oxford sein Studium. Bald, so nach den ersten Semestern, genoss er ein relativ großes Ansehen unter den Studenten und an der Universität. Er kaufte ein Pferd, liebte es, Predigtreisen, die nähere Umgebung in die Dörfer zu machen und dort zu predigen und bei angesehenen Familien zu verkehren, durchaus, wenn sich attraktive junge Damen auch im Umkreis befanden. Und auch dann traf er mit einem Schlag eine völlig abgehobene Entscheidung, nämlich die unpopuläre Entscheidung, seine beliebten Predigtreisen einzustellen, das extra dafür angeschaffte Pferd zu verkaufen und stattdessen regelmäßig im Gefängnis zu predigen, Arme und Kranke zu besuchen. Immer wieder begegnet bei Wesley diese strikte Konzentration auf das, was ihm die besten Fortschritte versprach im Blick auf seine Bestimmung, die er wahrnahm, die ihm Gott gegeben hat für sein Leben. Er wagte sich in völlig abwegige Bereiche, die überhaupt nichts mit der Kernkompetenz seines Berufsstandes zu tun hatten, noch die als standesgemäß galten. Er beschloss, unterm freien Himmel zu predigen oder systematisch Sozialarbeit zu tun. Das sind Beispiele, wie mit Gottes Hilfe soziale Grenzen fielen und Menschen in den Genuss von Gottes Heil gelangen konnten, die ohne diese Angebote verloren gewesen wären. Und darum überwinde im Glauben Gräben zum Wohl von Gottes Welt. Aber gilt das jedem? Das gilt doch nicht jedem. Muss sich jeder diesen Schuh anziehen? Dazu drittens, nimm das Abendmahl als Zeichen Jesu ernst. Nimm das Abendmahl als Zeichen Jesu ernst. Die Apostelgeschichte berichtet, dass die der frühen Gemeinde regelmäßig Mahlfeiern ein Kennzeichen waren. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Sie waren täglich beieinander, brachen das Brot hier und da in den Häusern, hielten Mahlzeiten mit Freude und so weiter. Diese Mahlfeiern gehen zurück auf den Abend vor Jesu Tod. Jesus feiert mit seinen Freunden das Passamahl. Und wie er Brot und Wein mit ihnen teilt, weist er sie an, tu das zu meinem Gedächtnis. Tu das zu meinem Gedächtnis. Alle christlichen Kirchen feiern deshalb das Abendmahl. Dass diese letzte Abendmahlsfeier die große Bedeutung bekam, wurzelt zweifellos darin, Jesus erläuterte seine Vision von Gottes grenzenloser Liebe nicht nur theoretisch in Gleichnissen. Er lebte sie, indem er mit armen Zöllnern, Sündern isst und trinkt, so dass man über ihn sagt, seht, was ist dieser für ein Fresser und Weinsäufer? Oder viele warfen ihm sogar vor, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Dennoch, die Tischgemeinschaft mit Menschen aus den unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen, die gewöhnlich nie miteinander essen und feiern würden, war für Jesus das Mittel schlechthin, um zu zeigen, Gott liebt alle Menschen gleich. Zu unserer ungarischen Partnergemeinde, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, gehört neben der Hauptgemeinde in Dombova so eine kleine Kapelle in Dobroköš. Und dort kommen 5 oder 6 Frauen und 2 Jugendliche sonntagmorgens zusammen. Als wir einmal dort ankamen, begrüßte uns eine Frau. Sie hat sich extra auf diesen Tag vorbereitet Und zu unserer Begrüßung brachte sie Blumen mit und ungefähr 30 sorgfältig gerollte Palatschinken und 2 so Glasballons mit Wasser. Und das hat sie schön aufgebaut und dann sollten wir das jetzt verspeisen, zu dritt oder viert, wie wir halt waren. Wir hatten gerade gefrühstückt. Es war schon eine große Herausforderung. Aber wie ich diese Palatschinken und die Sprudelbecher sah, kam mir das Pauluswort in den Sinn: Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir an einem Brot teilhaben. Mir wurde klar, es liegt an dir, ob du die Zeichen der Gemeinschaft, die Gott aufrichtet, annimmst oder nicht. Wenn Paulus an anderer Stelle davon redet, dass man das Abendmahl unwürdig einnehmen kann, geht es um die Frage, ist die Mahlgemeinschaft, die du im Gottesdienst zeichenhaft vollziehst, ein Ausdruck dafür, wie du lebst? Wird durch dein Leben sichtbar, dass Gott einen großen runden Tisch hat und viele Menschen um sich scharen möchte? Darum nehmen wir unsere Abendmahlsfeiern als ein Zeichen Jesu ernst. Gestern habe ich eine E-Mail von Pastor Lothar Kuhnke bekommen. Er war hier bei uns bis vor 4 Jahren als Gemeindereferent. Er hat sich sehr um die iranischen Geschwister unter uns gekümmert und der Gemeindevorstand hat ihn zu einer Predigt im Rahmen der 40 Tage mit Gott 2010 eingeladen. Nun hat er für den 9. Mai zugesagt. Diese Einladung war von uns verknüpft mit etwas ganz Besonderem. Wir möchten im Anschluss an diesen Gottesdienst ein internationales Buffet machen. Wer mag, darf in seiner traditionellen Volksbegleitung kommen, durchaus auch in der Lederhose, und Kostproben der Köstlichkeiten seines Landes mitbringen. Mit diesem internationalen Buffet am 9. Mai 2010 wollen wir ausdrücken, dass Jesus Christus uns zu einer Gemeinschaft verbunden hat. Und für uns schwingt da schon ein Traum mit, nämlich dass wir in der Gemeinde noch viel mehr wie bisher Grenzen überwinden, die zwischen uns bestehen aufgrund von Herkunft, Bildung oder Vermögen. Dass wir uns bewusst auf einen Weg begeben, wo wir uns von Gott zu der Gemeinschaft verbinden lassen, die er sich vorstellt, wenn er vom Himmel uns jetzt sitzen sieht. Da hat er ein Bild vor Augen. Glaubt ihr, dass das Bild immer das Bild ist, das wir im Kopf haben oder praktizieren? Dass nicht ein bürgerlich-traditioneller Kirchenbegriff unsere Gemeindekultur bestimmt und ausschlaggebend ist, wer etwas zu sagen hat und wer nicht, sondern dass allein der Maßstab der Bibel gilt, nämlich das Tun des Willens Gottes, Christusähnlichkeit. Das wäre im Sinn biblischer Prophetie prophetisches Leben in einer multikulturellen Gesellschaft. In einer Welt, in der die Gräben und Grenzen aus Angst vor dem anderen sich immer mehr verfestigen. Wenn es uns gelänge, diesen urchristlichen Gemeindebegriff aufzurichten, wäre das ein Hoffnungszeichen, nicht nur für uns, für unsere Stadt und für unser ganzes Land. Vielleicht kommt das manchem etwas utopisch oder gesponnen vor, aber diese Utopie wird Wirklichkeit, wenn wir diesem Glaubenssatz vertrauen: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Lasst uns darum beten. Wir neigen uns dazu. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken für diese wunderbare Vorstellung, die uns aus den Gräben und Ghettos unseres Denkens und Handelns und Lebens zurückholt und einen Blick weitet für das Wunderbare, was mit Leben verbunden sein kann. Ich möchte dir ganz herzlich danken für seinen Sohn Jesus Christus, der uns davon eine konkrete Vorstellung gegeben hat. Ich möchte dir danken für alle, die zu unserer Gemeinde gehören. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer mehr zu einer Gemeinschaft verbindest und aufbaust, die deinem Bild von uns entspricht.
Amen.
Amen.